Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Industrie 4.0 Rechtes Bett. Mein Name ist Timotin Korkmaz. Ich forsche am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik an disruptiven Technologien, wie zum Beispiel der Blockchain-Technologie und ihrer Anwendbarkeit in der Industrie. Und eins unserer spannenden Projekte hier am Fraunhofer IML ist das Rechtes Bett, in dem wir uns mit der Fragestellung, also der Thematik der automatisierenden Vertragsbeziehungen beschäftigen. Und diese Fragestellung betrachten wir uns aus verschiedenen fachlichen Blickrichtungen an, unter anderem der IT-Sicherheitssicht, aus juristischer Sicht oder auch softwarearchitektonischer Sicht. Und um an diese Perspektiven noch ein bisschen näher kennenzulernen und genauer darzustellen, habe ich einen lieben Kollegen hier eingeladen, der uns heute als Gesprächspartner zur Seite steht. Das ist der Marc Ostoja-Starzewski vom Institut für Rechtsinformatik der Universität Saarland. Marc, möchtest du dich vielleicht ein bisschen näher vorstellen und vielleicht auch noch ein paar Worte zu unserem Projekt verlieren?
Schönen guten Tag. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über unser Gespräch heute. Ich denke, wir werden spannende Themen aus der Industrie 4.0 und aus unserem Forschungsprojekt besprechen. Ich selbst bin Rechtsanwalt und forsche am Institut für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes. Am Lehrstuhl von Professor Borges machen wir das Industrie 4.0 Recht Testbed-Projekt zusammen mit zwei Fraunhofer-Instituten der Ruhr-Universität Bochum arbeiten wir an sämtlichen zivilrechtlichen und technischen Aspekten, die bei Automatisierung von Geschäftsbeziehungen relevant werden.
Das ist ja jetzt ein sehr, sehr weites Spektrum. Unter anderem, wenn man auch nochmal sich vor Augen führt, dass das Ganze im Rahmen der Industrie 4.0 stattfinden soll, wobei der Begriff selber ja auch jetzt nicht unbedingt so ganz neu ist. Den gibt es ja bereits schon seit 2011. Marc, könntest du uns vielleicht doch mal ein bisschen den Rahmen eingrenzen und vielleicht doch mal so ein bisschen erläutern, in welchem Spektrum wir uns hier bewegen, sodass wir auch eine etwas detailliertere Sicht auf das Projekt haben?
Ja, wie du sagst, Industrie 4.0 ist ein deutschsprachiger Begriff. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, gibt es parallele Entwicklungen. Dort ist zum Beispiel die Rede von Industrial Internet of Things. In Deutschland wird das Ganze maßgeblich von der Plattform Industrie 4.0 vorangetrieben. Dort gibt es diverse Arbeitsgemeinschaften, in denen Sicherheitsaspekte, technische Aspekte, aber eben auch rechtliche Fragestellungen umfangreich aufgearbeitet werden. So zum Beispiel in der AG4 rechtliche Rahmenbedingungen. Zu dieser gehört auch eine Unterarbeitsgemeinschaft Industrie 4.0 Recht Testbed, die von Professor Borges geleitet wird. Und eines der Arbeitsergebnisse findet man auf der Homepage der Plattform Industrie 4.0. Dort sind für KMUs verfügbar Musterbedingungen für Plattformverträge, Plattformnutzung. Das betrifft sowohl das Verhältnis zwischen Betreiber und Nutzer als auch der Nutzer untereinander. Und ein weiteres Arbeitsergebnis findet man auf der Homepage der Plattform Industrie 4.0, nämlich einen Vertragsleitfaden. Der kann dabei nochmal helfen, diese Musterbedingungen auf ein konkretes Projekt, einen konkreten Einsatz zuzuschneiden. Wenn wir von der Industrie 4.0 sprechen, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, woher das Ganze kommt. Wir bewegen uns hier im Bereich der sogenannten vierten industriellen Revolution, wo vorher auch schon Robotik im Fokus stand, sind jetzt die Interoperabilität von Maschinen und die entsprechende technische Ausgestaltung der Maschinen ein zentrales Thema. Dazu gehört, dass die Maschinen, die hier oftmals anstelle von Menschen im Einsatz sind, ansteuerbar sind und ein digitales Abbild bekommen, sogenannter Digital Twin, digitaler Zwilling. Und das soll ermöglichen, dass Maschinen miteinander kommunizieren können, sowohl in Unternehmen als auch über Unternehmensgrenzen hinweg in solchen Industrienetzwerken, wie wir hier auch in unserem Forschungsprojekt Recht Testbed betrachten.
Ich entnehme deinen Ausführungen, dass es sehr interessante Konzepte gibt, wie den digitalen Zwilling, um tatsächlich auch die physische Welt abzubilden. Es besteht bereits schon die Möglichkeit, dass Maschinen untereinander kommunizieren können. Jetzt stellt sich die Frage, was gehört denn aus juristischer Sicht noch zu einer Vertragsbeziehung dazu? Also was sind nochmal aus der juristischen Sicht die Details, mit denen sich das Recht beschäftigt und warum ist es nicht ganz so einfach, diese einfach zu digitalisieren?
Ja, wenn man sich anschaut, wie Vertragsbeziehungen zustande kommen, wie Verträge geschlossen werden und dann abgewickelt werden, dann wird schnell deutlich, das Ganze setzt ein großes Maß von Vertrauen in den Geschäftspartner voraus. Und die Frage ist natürlich, wie in einem solchen Industrie 4.0-Szenario Vertrauen generiert werden kann, worauf sich das stützt. Noch einmal zur Vergegenwärtigung. Hier werden Maschinen eingesetzt, die handeln anstelle von menschlichen Akteuren. Das bringt Herausforderungen mit sich. Und wo in bisher traditionellen Geschäftsbeziehungen zum Beispiel Erfahrungswerte mit einem bestimmten Geschäftspartner Grundlage waren für Vertrauen, man wusste, mit diesem Geschäftspartner kann man zuverlässig Verträge schließen und abwickeln, da erfordert dies nun Alternativen dafür, dass wir Vertrauen aufbauen können. Nach unseren Forschungsergebnissen ist das möglich durch technisch und rechtlich valide aufgesetzte Abläufe, sprich Prozesse und eben auch technische Umgebungen. Und das Ganze muss so abgebildet und konzipiert werden, dass die rechtlichen Anforderungen an Vertragsschlüsse und Vertragsabwicklungen erfüllt werden. Warum macht man das Ganze, kann man sich natürlich fragen. Der Aufwand der Automatisierung, der Einbindung von Maschinen. Naja, letztendlich geht es immer darum, hier die Transaktionskosten, die bei solchen Geschäftsbeziehungen anfallen, zu reduzieren. Das soll zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beitragen. Und diese lässt sich erreichen, zum einen durch eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit, zum anderen dadurch, dass Kosten der Anbahnung eines Vertrages, des Vertragsschlusses, aber auch beispielsweise Rechtsstreitkosten, die im Falle eines Konflikts entstehen können, dass die nach Möglichkeit vermieden oder stark reduziert werden. Und insofern betrachtet unser Forschungsprojekt sämtliche Phasen einer solchen Geschäftsbeziehung von der Vertragsanbahnung über den Vertragsschluss hin zur Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der eingegangenen vertraglichen Leistungspflichten.
Du hast gerade von Phasen gesprochen, wenn ich die nochmal aufzählen dürfte, also eine Vertragsanbahnung, ein Vertragsschluss, der Vertragsdurchführung, auch entsprechend dann per Zeitzahlung am Ende. Es gibt ja bereits sowohl technische Lösungen als auch Konzepte, um einzelne Schritte hier zu effizienter zu gestalten. Also insbesondere sind hier gerade Begriffe wie Kosteneffizienz, Geschwindigkeit und auch Transaktionskosten gefallen. Da denke ich dann auch nur so an so Technologien wie Auto-ID-Systeme, die behilflich sind, physische Güter digital abzubilden, was sicherlich bei der Vertragsdurchführung behilflich sein kann. Bei der Anbahnung stelle ich mir vor, da gibt es ja mittlerweile auch solche Sachen wie Frachtenbörsen, jetzt als Beispiel aus der Logistik zu nennen, so dass man tatsächlich auch einen Geschäftspartner etwas effizienter vielleicht finden kann, um auch da das Ganze ein bisschen schneller und effizienter zu gestalten. Also Digitalisierungsmöglichkeiten gibt es da ja schon bereits in diesen einzelnen Phasen. Was ist denn jetzt die besondere Herausforderung bei dem nächsten Schritt, bei der Automatisierung des Ganzen?
Ja, wir haben gesehen, dass die Lieferketten, die Lieferbeziehungen in solchen industriellen Netzwerken durchaus störanfällig sind. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Wir haben gesehen, wie kriegerische Auseinandersetzungen dazu führen können, dass plötzlich die Lieferung von Materialien nicht mehr so stattfindet, wie sie benötigt wird. Und insofern besteht ein Bedürfnis daran, aus einer viel größeren Anzahl von potenziellen Geschäftspartnern auszuwählen, potenziell global, um die Bedürfnisse für beispielsweise Produktionsszenarien zu decken. Und in diesem Kontext betrachtet das Forschungsprojekt Industrie 4.0 Recht Testbed das Vertrauensmanagement als zwei relevante Arbeitspakete. Dort haben wir zum einen das statische und zum anderen das dynamische Vertrauensmanagement, was zum Gegenstand hat die Identifizierung von potenziellen Geschäftspartnern, die Auskunft über relevante Merkmale dieses Geschäftspartners, dann die Überprüfung dieser Vertrauensinformationen. Das können wir zum Teil automatisiert machen aufgrund von verlässlichen Quellen. Das Handelsregister ist inzwischen mit einer XML-Datei als Auszug verfügbar, was eine Automatisierung ermöglicht, aber auch die oder das Vorliegen von Zertifikaten lässt sich beispielsweise bei Organisationen wie dem TÜV inzwischen automatisiert überprüfen. Und schließlich kommt es dann zu einer Bewertung, nämlich ob die Kriterien, die für den relevanten Vertragspartner von besonderer Bedeutung sind, ob die erfüllt sind. Diese Bewertung betrachten wir ebenfalls im Rahmen von Vertrauensmanagement und das, soweit es wie derzeit möglich ist, automatisiert. Das Ganze, damit das funktioniert, diese Reduktion von Transaktionskosten, erfordert natürlich ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Und das kann man bereits bei der Vertragsanbahnung, bei der Verhandlung von Vertragsbestandteilen gut sehen. Wir setzen hier Softwareagenten ein, die einzelne Aspekte, einzelne Parameter eines Vertrags aushandeln. Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, ganze Verträge dynamisch auszuhandeln, aber eben Parameter eines Vertrages, die können zwischen Algorithmen ausgehandelt werden und diese Ergebnisse dann für die jeweiligen Unternehmen, Rechtsträger, die gebunden werden sollen, verwendet werden. Und die Rechtssicherheit erfordert hier natürlich auch einen Nachweis. Das heißt, im Streitfall muss bewiesen werden können, welche Erklärungen abgegeben werden. An der Stelle rechtlich relevant wird die Authentizität eines Dokuments, die Echtheit und zum anderen die Integrität, die Unverfälschtheit des Dokuments.
Das hört sich ja schon mal so an, als wäre der Bereich der Vertragsanbahnung ja schon sehr gut ausgestaltet. Das heißt, wir haben sehr vertrauenswürdige Beurteilungsquellen, auf die man sich beziehen kann. Die Verhandlungen kann man auf Parameter reduzieren, sodass sie tatsächlich auch automatisch ausgehandelt werden können. Und natürlich der besondere Aspekt, der mir jetzt hier aufgefallen ist, ist, es ist möglich, auch auf globaler Ebene seinen Partner auszuwählen und zu bewerten, was sicherlich auch nochmal einspielt in den Bereich, ich sag mal, resiliente Lieferketten ist ja sicherlich mal eine große Rolle, ein großes Thema. Was ist denn jetzt der Unterschied dieser Betrachtung aus dem RTB zu dem, wie es heutzutage in der Realität gehandhabt wird? Oder deckt sich das einfach eins zu eins?
Ja, also was wir im Forschungsprojekt geschafft haben, im Rahmen unseres Experimentierfelds auch öffentlich verfügbar, das kann man dort ausprobieren, ist den Vertrag zustande zu bringen, sodass sämtliche Aspekte des Vertrags, sämtliche Bestandteile und eben auch die ausgehandelten Parameter nachweisbar sind. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, wie es oftmals in der Praxis läuft. Derzeit sehen wir noch oft Kommunikationskanäle wie herkömmlich Fax, Telefon, aber natürlich ganz viel auch E-Mail. Verträge werden zu einzelnen Bestandteilen oftmals ausgehandelt und die Parteien kommen dann irgendwann zu der Erkenntnis, okay, wir haben einen Vertrag geschlossen, jetzt gehen wir direkt in die Vertragsdurchführung, jetzt wird geliefert und gezahlt. Im Rechtsstreitfall ist dann oftmals gar nicht so klar, wann ist der Vertrag geschlossen worden und wurde tatsächlich Einigung über alle relevanten Aspekte getroffen und ist das auch nachweisbar. Und das ist der große Vorteil, den wir mit unserem Recht-Testbed geschaffen haben. Die Parameter und die sonstigen Vertragsbestandteile sind klar. Sie werden dokumentiert und sie werden dann im Rahmen des Vertragsschlusses auch sicher abgelegt. Da werden wir sicherlich jetzt gleich zu kommen.
Das hört sich ja schon mal nach einem enormen Effizienzgewinn an, wenn die Parameter soweit schon mal feststehen, durch Softwareagenten auch ausgehandelt sind und nachverfolgbar sind soweit, dann hört sich das doch technisch gesehen ganz einfach an, einfach jetzt diese Vereinbarung oder Parameter einfach abzulegen und quasi den geschlossenen Vertrag zu haben.
Korrekt, es ist auch tatsächlich machbar. Es gibt hier einige rechtliche Anforderungen, die man dabei beachten und umsetzen muss. Wir vergegenwärtigen uns nochmal hier, verhandeln Agenten erst über Parameter und dann eben über die Willenserklärung, die den verbindlichen Vertrag zustande bringen soll. Und insofern muss das Handeln dieser Maschinen dem Unternehmen, welches dann als Vertragspartei gebunden sein soll, zugerechnet werden. Das bewerkstelligen wir durch den Einsatz von Zertifikaten, von Signaturen, um die Identitäten abzusichern und eben die Zurechnung zum Unternehmen zu ermöglichen. Rechtlich betrachtet ist das eine Zurechnung nach § 164 fortfolgende analog, also nach Stellvertretungsrecht. Und hier ist natürlich die Frage, diese Erklärungen, die abgegeben werden im Rahmen des Vertragsschlusses, wie kann das sicher dokumentiert werden? Und insofern braucht man auch eine solide und kompromittierungssichere Ausführungsumgebung. Das haben wir im Recht-Testbed geschafft.
Das ist ein super Stichwort. Das kann ich gerne an dieser Stelle sofort aufgreifen. Kompromittierungsfreie Ablage von Informationen. Da ist ja die Blockchain eigentlich tatsächlich dafür prädestiniert, weil das einfach eine der Kerneigenschaften dieser Technologie ist, dass sie sowohl verteilt aufgestellt ist. Das heißt, die Datenhoheit ist nicht nur bei einer Instanz, sondern idealerweise verteilt über die Partner der Infrastruktur. Und durch die Art und Weise, dass einzelne Informationen durch Hashes, also digitale Fingerabdrücke, miteinander kombiniert werden und die natürlich auch über diese Infrastruktur hin dann verteilt werden, ergibt sich tatsächlich dieser kompromittierungsfreie Speicher. Das heißt, wir sind ja schon jetzt bei dem Schritt, dass wir die Parameter automatisch ausgehandelt haben. Wir haben anhand der Zertifikate auch die juristische Anforderung, dass es nachvollziehbar ist, wer oder in welchem Interesse ein Softwareagent gehandelt hat. Und wir haben jetzt die Informationen kompromittierungsfrei abgelegt. In meinem bildlichen Kopf ist jetzt quasi die Unterschrift unter dem Papier und dem Vertrag geleistet. Jetzt sind wir aber an der Stelle, jetzt muss auch geleistet werden. Welche Optimierungspotenziale hat denn das RTB an dieser Stelle schon entdeckt oder herausgefunden?
Technisch machen wir hier Gebrauch von der Blockchain und dem, was zur Blockchain sozusagen dazugehört, um solche Effizienzpotenziale zu heben. Wir setzen Smart Contracts ein. Konkret stützen wir uns auf das Framework vom Accord-Projekt. Dort können semantische Klauseln mit Code verbunden werden und im Rahmen eines solchen sogenannten Smart Legal Contract eben die Vertragsbestandteile jeweils zugänglich gemacht werden für automatisierte Vertragsdurchführung. Die Blockchain ist an der Stelle die Ausführungsumgebung des Smart Contracts. Wir haben uns entschieden für ein Netzwerk einer Permission-Blockchain-Technologie. Man sieht zurzeit am Markt auch alternative Konzepte, wo Public Blockchain mit Layer 2-Technologie zugrunde gelegt werden. Aber für Netzwerke B2B in einem solchen Industrieumfeld halten wir Permission Blockchain für eine bedenkenswerte technologische Ausgestaltung. Und natürlich wirft das diverse rechtliche Fragen auf. Hier kommen zum Beispiel die Anforderungen an Datenschutz und Geschäftsgeheimnisschutz zum Tragen. Das haben wir im Forschungsprojekt gemeistert und haben uns da entschieden, für das Experimentierfeld die Blockchain-Technologie von Hyperledger Fabric zu nutzen. Wir haben gesehen, dass diese einige Funktionalitäten mit sich bringt, mit denen man die Anforderungen an Datenschutz und Geschäftsgeheimnisschutz ganz gut steuern kann. Und so wie du sagst, dieser verteilte Datenspeicher, den wir hier über das Netzwerk der Vertragsparteien und potenzieller Dritter in diesem Industrienetzwerk aufziehen, dieser Datenspeicher enthält dann diesen Smart Legal Contract. Und jetzt die Vertragsdurchführung betrachtet, haben wir natürlich herkömmlich ganz viele physisch ablaufende Ereignisse. Also wenn wir ein Produktionsszenario oder auch ein Liefer- und Transportszenario betrachten, dann sind das Abläufe, die derzeit in der Wirtschaft hauptsächlich physisch ablaufen. Die werden dokumentiert, zum Teil digital, zum Teil auf Papier. Was wir in unserem Forschungsprojekt geleistet haben, ist, dass wir ein Rollen- und Berechtigungskonzept für jeden Anwendungsfall entwickelt haben und zu jedem dieser physischen Abläufe Transaktionen schreiben. Diese Transaktionen werden an den Smart Contract und an die Blockchain gesendet und jede Transaktion erhält über die Hash-Function der Blockchain einen eigenen Fingerabdruck, der auch den Fingerabdruck der vorangegangenen Transaktion enthält. Und insofern haben wir eine kompromittierungssichere Abfolge von gespeicherten Transaktionen. Der Smart Contract hilft uns dabei, die Vertragsdurchführung zu automatisieren. Er ist darauf programmiert, dass verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und hier wird dann überprüft, ob eine berechtigte Entität ein Ereignis sendet, was zu einem neuen Zustand des Vertrags führen kann. Wir erhalten dann in diesem verteilten Netzwerk einen sogenannten Single Point of Truth, weil alle den gleichen Zustand dieses Smart Legal Contracts haben.
Jetzt sind in diesen Szenarien, die du gerade beschrieben hast, die durch dann diese Smart Contracts und Smart Legal Contracts abgebildet werden, schon sehr viele Aspekte bedacht, also die juristische Nachverfolgbarkeit, die Automatisierung da drin. Aus technischer Sicht kann ich auf jeden Fall auch den Mehrwert und die Effizienzsteigerung nachvollziehen. Jetzt aus der Rolle eines KMUs, der so einen Vorgang, so ein Szenario erstmal in einen Smart Contract gießen muss oder gießen lassen muss, stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Mehrwert, wenn ich erstmal den Aufwand habe, mein Szenario in so einen Smart Contract erstmal umsetzen zu lassen. Das heißt, wenn der Vorgang immer wieder auftaucht, ist sicherlich einmal umsetzen, mehrfach benutzen. Aber was ist denn mit solchen Fällen, wo vielleicht einfach andere Gegebenheiten nochmal gegeben sind? Ich stelle mir da sowas vor wie in einem Bauunternehmen. Einmal muss Beton angeliefert werden, einmal müssen Stahlträger geliefert werden, beim nächsten Mal habe ich Schüttgut. Habe ich dann noch andere Mehrwerte oder ist das eher nur tatsächlich bei wiederkehrenden Aufgaben sinnvoll?
Also wenn man es rechtlich betrachtet, dann ist jeder geschlossene Vertrag ein Unikum. Ja, jeder Vertrag muss dann mit seinen speziellen Parametern erfüllt werden. Dadurch, dass wir standardisierte Smart Legal Contracts erstellt haben, haben wir Muster-Templates, die man auch in unserem Repository vom Recht-Testbett öffentlich abrufen kann, erzeugt, die für eine Vielzahl von ähnlichen Vertragsschlüssen geeignet sind. Es kommt dann nicht darauf an, welches konkrete Gut oder welche konkrete Stückzahl hier konkret zu erfüllen ist, sondern dieser standardisierte Vertrag in seinen wesentlichen Bestandteilen ist dann eben auch als Geschäftslogik in diesem Smart Legal Contract abgebildet. Und so wie ich eben schon erläutert habe, die Entitäten, die hier handeln, Maschinen oder Menschen, die senden Transaktionen und sofern diese die Voraussetzungen, die programmiert sind, erfüllen, kann dieser Smart Legal Contract dann einen Trigger auslösen. Das sind Output-Informationen, die zum Beispiel dafür verwendet werden können, dass ein digitales Dokument erstellt wird, ein Frachtschein zum Beispiel oder eben eine Rechnung oder auch weitere Vertragserfüllungshandlungen ausgelöst werden, zum Beispiel natürlich die Erbringung der Gegenleistung, also die Zahlung.
Das ist ein super Stichpunkt, der Punkt der Zahlung, um einfach dein Bild der einzelnen Phasen auch nochmal aufzugreifen. Wenn jetzt natürlich die Leistung erbracht worden ist, aus dem Consumer-Bereich stellt sich die Frage, was ist denn so schwer daran, wenn ich heutzutage alles schon direkt über PayPal bezahlen kann? Ich kann Online-Banking machen, ich kann meine Smartwatch schon mittlerweile an irgendwelche Geräte halten und Bezahlvorgänge auslösen lassen. Da kann doch dann in der Industrie ein Zahlungsvorgang ja auch gar nicht so schwer sein.
Ja, naja, das Thema Payment und Zahlung, das ist ja eines, was aktuell heiß diskutiert wird und sehr stark im Umbruch ist. Wir sehen sogenannte Kryptowährungen, virtuelle Währungen, wie Ethereum Blockchain-Technologie anbietet mit Ether oder dann eben Bitcoin. Und da ist natürlich die Frage, sind das geeignete Leistungen, die hier erbracht werden könnten, auch in unserem Industrie 4.0-Szenario? Wir kommen zu dem Ergebnis, dass das jedenfalls derzeit nicht der Fall ist. Das liegt schon allein daran, weil diese Kryptowährungen einer sehr starken Schwankung oftmals unterliegen, aber auch, weil der rechtliche Einsatz und die rechtliche Qualifikation noch in vieler Hinsicht umstritten ist. Das wäre sicherlich ein geeignetes Thema für eine weitere Folge in unserer Podcast-Reihe. Für unser Industrie 4.0-Recht Testbett haben wir uns entschieden, die Zahlung ganz konventionell in Fiat-Währung durchzuführen. Fiat-Währung ist insofern staatliches Geld, was von den Zentralbanken im Umlauf gehalten wird. Und das ist unseres Erachtens besonders geeignet, um eben die B2B-Bedürfnisse zu erfüllen. Jetzt muss man sich anschauen, die Automatisierung von solchen Zahlungen bringt einige Herausforderungen mit sich. Einerseits wollen wir die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Andererseits gibt es durch die Payment Service Directive 2 grundsätzliche Anforderungen wie die starke Kundenauthentifizierung. Es muss also eine Zwei-Faktor-Methode angewendet werden. Und das könnte einer Automatisierung erstmal im Wege stehen. Wir haben es im Forschungsprojekt geschafft, auch die Zahlung in Fiat-Geld mit einer SEPA-Sofortüberweisung abzubilden und das im Rahmen einer Lösung, die auch keine Zwei-Faktor-Methode mehr und damit einen Medienbruch benötigt. Das ist ein Ergebnis, worauf wir sehr stolz sind und was die Automatisierung auch der Vertragsdurchführung im Wesentlichen weiterbringt.
Zum Schluss von unserem Talk möchte ich gerne festhalten, dass wir verschiedene Phasen haben, wenn wir versuchen, eine Vertragsbeziehung zu automatisieren, und zwar die Vertragsanbahnung, Vertragsschluss, Vertragsdurchführung und auch den Zahlungsvorgang, wobei die Digitalisierung der einzelnen Phasen zum Beispiel durch parametrisierte Verhandlungen von Softwareagenten möglich ist und auch die Digitalisierung zum Beispiel der Vertragsdurchführung durch entsprechende Eingabeinformationen auch möglich sind. Aber das Alleinstellungsmerkmal unseres Forschungsprojektes ist sicherlich die ganzheitliche Betrachtung und Automatisierung des Geschäftsverhältnisses. Und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal danken, Marc. Ich hoffe, dass wir auf dich und auch andere Kollegen nochmal zurückkommen können, denn ich finde, wir haben hier sehr viele spannende Themen aufgegriffen, die sicherlich nochmal einen weiteren Talk wert wären. Und freue mich daher noch auf weitere Detailgespräche und möchte dir gerne noch das Schlusswort überlassen.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Talk. Und so wie du sagst, ich denke, wir haben hier wesentliche Kernbereiche aus zivilrechtlicher Sicht, aus aufsichtsrechtlicher Sicht, aber auch zum Beispiel Bereiche wie Datenschutzrecht, die wir bestimmt in weiteren Podcasts dieser Reihe aufnehmen können. Vielen Dank und auf bald.
Danke sehr.